Herzlich willkommen zu unserem Podcast Simulation Engineers. Der Podcast zum Thema Simulationen für Ingenieure, Konstrukteure und Entwicklungsingenieure. Mit Mike Brehm und Charlie Serhan von Merkle CAE Solutions, einem der führenden Simulationsdienstleister in Deutschland.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Simulation Engineers, die beeindruckende Welt der Simulation im Ingenieurwesen. Heute, natürlich habe ich den Charlie wieder mitgebracht,
ja, hi.
Wollen wir uns um das Thema Simulation in der Akustik mal kümmern.
Ja, das
einfach mal ein bisschen drüber sprechen.
Spannendes Thema.
Was ist möglich, was ist nicht möglich? Wo kann man schon Mehrwert schaffen? Und wo gibt es spannende Forschungsthemen, würde ich sagen?
Das ist richtig. Das haben wir auch versprochen, dass wir es auch anschneiden.
Ah ja, genau. Beim letzten Mal schon, ne?
Beim letzten Mal schon.
Genau.
Und deswegen finde ich das sehr spannend.
Bei dem spannenden Podcast über Pumpen war das, ne?
Ja, richtig.
Ja,
richtig.
Genau.
Richtig,
ja.
Mike. Gute dann, Erinnerung.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, an wem wollen wir es heute richten? So wie immer an Interessenten und Fans da draußen, Führungsverantwortliche, Konstrukteure, Ingenieure allgemein, aber auch Schüler und Studenten. Und das ist sehr wichtig hier. Hört bitte zu. Fragt euren Professoren, was die Akustik für eine Rolle spielt in der Wirklichkeit bei Simulationen, weil das Thema nicht ganz trivial ist. Und das werden wir heute so ein bisschen vertiefen.
Ah, okay, gerne.
Weil damals, als ich noch Student war, habe ich immer gedacht, okay, viele Gleichungen, bisschen langweilig, bisschen trocken, aber die Schwierigkeit bei den Simulationen, das war eigentlich präsent. Da wir heute über Simulationen reden, werden wir genau diese Probleme ansprechen. Wo ist momentan noch hapert
genau.
An Simulationen?
Nee, auf jeden Fall. Gut.
Sehr schön.
Ja, dann vielleicht für die, die uns noch nicht kennen.
Ja,
du bist
dann stelle ich mich mal vor. Charlie Serhan, Bereichsleiter der Strömungsmechanik bei Merkle.
Ja. Und ich bin der Mike Brehm. Ich bin hier verantwortlich für den Bereich der FEM-Strukturmechanik.
Ja, dann haben wir alles, beide Disziplinen hier am Tisch heute.
Genau, das alles, die beiden Disziplinen brauchen wir tatsächlich, um auch Akustik, sagen wir mal, allumfassend beleuchten zu können.
Gut.
Genau. Häufig ist ja so, Akustik ist ja häufig so ein bisschen auch, so wird so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, ja, so ein bisschen ein Luxusproblem auch, wird gerne mal ein bisschen belächelt. Aber wir merken es halt auch an den Anfragen, also die Anfragen in diese Richtung nehmen auch zu. Ja, die Themen werden auch relevanter auf jeden Fall. Ja, vielleicht, wo man da vielleicht vor 20 Jahren noch gar nicht dran gedacht hat. Ne? Da ist man froh gewesen, dass das Auto fährt und einen ordentlichen Sound hat. Und dann hat man vielleicht das Klapper nicht so ganz gehört oder wahrgenommen. Ja, heutzutage ist halt der Sound im E-Fahrzeug nicht mehr ganz so bombastisch und dann klappert es halt irgendwo. Ja? Und genau solches Klappern und Vibrieren und solche unangenehmen Geräusche, ja, das sind eben häufig Themen, wo dann auch Kunden auf uns zukommen und sagen, okay, könnt ihr das nicht irgendwie bearbeiten? Ja?
Ja, und so luxuriös ist diese Thematik auch nicht. Das ist wirklich, wenn man 500 Kilometer auf der Autobahn fährt und diese Geräusche immer im Hintergrund sind, dann hast du danach eventuell einen Hörschaden.
Ja, genau.
Also es ist wirklich sehr wichtig, dass man darüber spricht und es ist auch sehr wichtig, dass man die Grenzen kennt der Simulation. Aber das ist auch sehr wichtig, zu schauen, wie man es weiterentwickeln kann.
Ja, na, das denke ich auch. Genau. Oder auch, wo es halt auch immer stärker Anforderungen auch steigen, sind so allein schon im Wohnungsbau oder im Bürogebäudebau, wo es dann eben auch darum geht, so dreifach verglaste Fenster zu haben. Ja, das kommt ja genau daher. Oder auch haben wir letztens so ein Forschungsprojekt zu Rollladenkästen gemacht. Ja, wie kann man die Schalldämmung von einem Rollladenkasten verbessern, ja, oder auf wirklich nochmal ein Stückchen höher treiben, als es sowieso schon ist. Und das eben in Kombination zum Beispiel auch mit der Temperatur, ne, mit Wärmedurchgang. Ja. Also leichte Kästen sind halt, glaubt man manchmal nicht, eher schwinganfällig, ja, also auch Leichtbau, auch im Fahrzeugleichtbau, leichte Strukturen schwingen einfach mehr. Mehr Schwingung bedeutet häufig auch, dass sie lauter sind. Ja, und dagegen muss man ein bisschen kämpfen, ja, und das auch in den Griff kriegen.
Dann ist das eine Fahrzeug, was ich fuhr und so laut war, Leichtbaufahrzeug gewesen.
Ja, ja, bestimmt. Welches Fahrzeug hast du gehört?
Ja, das war so ein Mietwagen, war, die Marke will ich jetzt ja nicht nennen.
Okay.
Aber das war ja deutsche Herstellung, in diesem Fall Mittelklasse, das Fahrzeug.
Aha.
Und die Geräusche kamen vermutlich aus der Seite, also am Seitenspiegel sind die entstanden.
Okay.
Und das hat man fürchterlich gehört an der Scheibe. Und
Von außen oder von innen?
Nee, von innen. Ich saß ja im Auto.
Ach so, du saß im Auto.
Also ich saß ja im Auto und habe versucht, die Musik lauter zu drehen, aber es hat die Sache nicht besser gemacht. Es war eine ganz eklige Überlagerung.
Ja, genau, so ist die Außenumströmung. Ne? Das merkt man dann schon, wenn das nicht richtig ausgelegt ist, dass es dann eher unangenehm wird. Genau.
Ja, vielleicht können wir dann auch typisch die Bereiche nennen, wo wir solche Simulationen einsetzen.
Ja.
Heutzutage, da wir gerade über Außenaerodynamik reden, spielt eine sehr große Rolle. Die Außenaerodynamik insbesondere bei hohen Geschwindigkeiten, wo Ablösungen eine Rolle spielen, zum Beispiel Seitenspiegel, ganz typisch. Nicht nur natürlich die Strömungsablösung, sondern auch die Vibration am Seitenspiegel könnte auch eine große Rolle spielen.
Ja, das also entsteht ja dann daraus, ne? Wenn man irgendwie so Wirbelablösungen hat, die halt eine gewisse Frequenz haben und dann kann es halt sein, oder naja, wird auf jeden Fall passieren, dass der Spiegel irgendwie das Vibrieren anfängt.
Ja.
Und wenn man halt noch irgendeine Eigenfrequenz trifft von dem Spiegel, dann vibriert er halt ziemlich doll.
Ja, und das ist genau, bin ich auch der Meinung, was ich gehört habe, eine Überlagerung. Wahrscheinlich die Aeroakustik hat eine Rolle gespielt, aber auch die Schwingung an der Tür. Und das ist immer so diese kritische Stelle im Fahrzeug. Also für den Fahrer oder Beifahrer, genau da hört man es immer, weil dort auch eine ganze Menge passiert, strömungsseitig, aber auch strukturseitig, aber auch im Fahrzeuginnenraum. Also das sind auch relevante Themen. Hast vorhin die Elektromobilität natürlich angesprochen. Man hört den Motor nicht mehr. Es ist die Frage, ist es schöner, den Motor zu hören?
Ja, es gibt ja so ein paar Hersteller, die auch so richtig einen Sound nochmal haben, so ein Verbrenner-Sound im E-Fahrzeug.
Das stört aber niemanden. Ne?
Das stört keinen, weil das irgendwie, keine Ahnung, ist halt wohlklingend.
Ja,
Geräusche sind halt wirklich Menschen auch.
Ist das wohlklingend, genau.
Hängt ein bisschen vom Individuum ab, ob man das störend empfindet oder nicht.
Ja, aber dann hast du als Automobilhersteller jetzt ein E-Fahrzeug hergestellt. Sagst, das Fahrzeug ist leise, weil du hörst den Verbrenner ja nicht. Ja. Auf einmal hörst du die Ausströmer im Fahrzeug.
Du hast hier so ein Bluetooth-Geräusch vom Handy einfach, hier so ein Verbrennergeräusch auf Bluetooth und dann läuft es wieder.
Um es zu überlagern. Ja, das könntest du machen. Aber wenn du das nicht möchtest, hörst du tatsächlich sehr oft die Geräusche im Innenraum, die natürlich aus der Aerodynamik, wie wir vorhin besprochen haben, auch reintransportiert werden über die Struktur. Aber auch tatsächlich im Innenraum entstehen einige Geräusche bei der Klimatisierung.
Ja, das auch, ja. Und? Genau, bei diesen Mannausströmern, ne? Das ist ein schönes Wort.
Ja, hast du schön.
Kennt
hast du
man, glaube ich, nur, wenn man sich mal damit beschäftigt hat. Ansonsten heißt das, keine Ahnung, wie das umgangssprachlich heißt. Die Dinger, wo da Luft rauskommt.
Genau, die Dinger, wo Luft rauskommt, ist umgangssprachlich. Ja, Mannausströmer. Und da passiert eine ganze Menge. Und da werden auch Geräusche, die im Klimasystem woanders auch noch entstehen, rein transportiert.
Okay, also das geht dann durch die Kanäle quasi,
wandert es durch
und wird dann noch verstärkt im schlimmsten Fall.
Im schlimmsten Fall wird es noch versteckt an den Ausströmern selbst, wenn die nicht richtig ausgelegt sind, insbesondere wenn man Extrempositionen hat, also die Einstellung der Klappen bei den Mann-Ausströmern, dann kann man es richtig im Innenraum hören. Und das möchte keiner hören.
Ja, also so ein Pfeifen und so, ne? Ja.
Und das ist wirklich unangenehm. Ist wirklich unangenehm und das darf man nicht unterschätzen. Das ist kein Luxusproblem in diesem Fall. Das ist schon medizinisch.
medizinisch relevant.
Notwendig, genau.
Okay. Ja, bei den Amerikanern zum Beispiel, die mögen es ja eher so ein bisschen, dass es pfeift und richtig. Richtig umspült wird alles und also gerade bei der Klimaanlage, da muss es richtig fetzen und Power haben, sonst fühlen die sich nicht wohl. Ne?
Das ist hört man
auch wirklich ein bisschen von der Kultur, vom kulturellen Umfeld abhängig.
In Mitteleuropa wollen wir es angenehm haben, aber nicht spüren.
Ja.
So laut,
laut
Statistiken, laut Befragungen. Die Amerikaner wollen es spüren tatsächlich.
Die der Ausströmer
muss dann richtig ausströmen und irgendwo
die Wange abfrieren.
Vielleicht nicht ganz so extrem, aber die wollen das Gefühl haben, da passiert was. Eine ganz andere Philosophie. Aber ob die Geräusche mögen, das mag ich bezweifeln. Ich glaube, dass die auch die Geräusche nicht mögen. Hoffe ich zumindest.
Weiß ich nicht. Hab noch keinen gefragt. Okay. Nee. Auf jeden Fall, genau. Aber wie kommen so Geräusche quasi von außen nach innen? Ne? Das ist auch ganz spannend, wenn wir nicht gerade einen Kanal da drin haben. Ja. Da spielt eben dann auch die Körperschallakustik mit eine Rolle. Ja. Also der Transport quasi durch ein festes Medium oder durch einen Festkörper. Ja, das ist so Körperschallakustik letztendlich. Und irgendwie hat man dann zum Beispiel am Außenspiegel irgendwie die Schallquelle. Ja. Dort entsteht quasi das Geräusch. Und das wandert vielleicht durch den Spiegel, ja, ins Innere des Fahrzeuges und wird dann halt von den Innenflächen des Fahrzeugs wieder abgestrahlt und dann kann man das dann eben auch hören. Ja. Oder manchmal merkt man es auch, also wenn irgendwas vibriert, ja, wenn man so auf seinem Sitz sitzt und dann wackelt es auf einmal so, ohne dass man da die Massagefunktion angestellt hat, dann ist es natürlich auch ein Teil des Schalltransportes, ne, was sich dann eben in Körperschwingung umwandelt
letztendlich. Und da kann man richtig viel Geld dafür ausgeben, als Automobilhersteller oder Fahrzeughersteller.
Für die Massagesitz?
Für die Massagesitze kann man es auch machen, aber da hast du was von.
Ja, das ist richtig. Und wenn du Geräusche hast, kann ich's an- und ausstellen. Ja.
Dann hast du nicht mehr viel von. Ja. Tatsächlich, die Scheiben werden verdickt, massivst werden die Scheiben verdickt. Ja. Nicht immer bringt es was, weil vielleicht auch andere Pfade nicht berücksichtigt worden sind. Die Dichtungen, da steckt man auch sehr viel Geld rein, um diese Dichtung zu optimieren.
Das ist richtig, ja.
Correct. Da wird viel Geld reingesteckt, aber es ist nicht immer, ich sage nicht immer erfolgreich, weil die Sache sehr komplex ist. Es gibt aber durchaus Fahrzeuge, die es richtig hinbekommen, mit relativ wenig Budget.
Ja, also Akustik ist tatsächlich, also eine Optimierung Akustik ist, also so zumindest mal aus der Körperschallseite gesprochen jetzt mal, ist wirklich relativ schwierig, weil man halt, man hat da immer irgendwie, kann man mit Massen und Massedämpfung und Steifigkeit spielen, ne? Das geht schon irgendwie. Und das heißt, eher so im unteren Frequenzbereich, da ist eher so die Steifigkeit, spielt da eine Rolle, also Eigenfrequenzen meiner Struktur, die ich dann eben irgendwie anrege. Und ich sag mal, in höheren Frequenzen, naja, effektiv hilft nur Masse. Ich muss einfach nur schwer machen. Ne? Dann bewegt sich das Ding halt nicht mehr und dann schwingt es nicht mehr. Ja? Und dann gibt es so einen Zwischenbereich natürlich, wo so Masse und Steifigkeit und Eigenfrequenz irgendwie eine Rolle spielen. Das ist halt auch häufig so um die 1000 Hertz rum, ja, so, wo es halt doch noch sehr hörbar ist, das Ganze. Und ja, da ist manchmal ist es echt nur Trial and Error. Ja. Also einfach mal probieren, wird es besser, schlechter. Ist wirklich schwierig, da immer so genau zielgerichtet was zu finden.
Genau. Ja, da kann ich ja nur zustimmen. Bei einigen Modellen auf dem Markt kann man ja schon sehen, dass dort mehr Error
stattgefunden hat.
Ja, aber bei einigen Modellen funktioniert es ganz gut, auch mit wenig Budget, wie man so erfahren hat. Aber das ist immer noch als Thema sehr relevant. Aber wir haben auch schöne Projekte in dem Bereich gemacht gemeinsam. Stichwort Zug.
Naja, genau, im Zug, genau, das ist auch, also man einfach sagt, gut, klar, wenn ich natürlich ein ICE haben wir mal simuliert, ne?
Genau.
Wo der alles so seine Problemchen hat von außen, genau, und dann ist halt die Frage, okay, wie viel kommt davon auch im Fahrgastinnenraum an? Ja, genau, solche Themen haben wir am Zug.
Sehr viele Stolpergeometrien oder Stolperkanten gewesen, die natürlich halt eine riesen Auswirkung haben. Aber dort war es auch wichtig, was kommt auch außen an?
Die Abstrahlung dann nach außen für die Umwelt, für die Anwohner vielleicht, die irgendwo in der Nähe sind, dass sie das nicht in 10 Kilometern Entfernung noch hören, sondern nur noch in 1 Kilometer Entfernung. Ja. Oder braucht man eine Schallschutzwand? Ja. Oder was passiert, wenn wir durch einen Tunnel fahren? Das ist auch ziemlich heftig.
Das ist eine heftige Angelegenheit. Ja. Nicht nur akustisch gesehen, aber auch so alles, was so
Druck,
an Struktur, alles. Druck.
Ja.
Das ist schon eine riesen Herausforderung. Aber wir haben auch letztens uns um die Pumpen so ein bisschen Thematik gekümmert, wir beide.
Ja.
Und da haben wir gesagt, da kommt auch die Akustik vor. Ja, das ist ein Riesenthema bei rotierenden Maschinen, ob es jetzt Pumpenverdichter oder halt.
Genau, auch E-Motoren, ja, also das sind auch so Themen. Alles, was irgendwie rotiert und irgendwie so eine harmonische Anregung, Eigenanregung hat, das kann natürlich auch nach außen laut sein.
Genau, und da versuchen wir natürlich auch die Optimierung in diese Richtung zu treiben. Letztens haben wir über Pumpenoptimierung gesprochen, die aber eher auf die Effizienz getrimmt waren.
Ja.
In der Regel, wenn man eine effiziente Pumpe hat, dann hat man eine Pumpe mit wenig Verwirbelung, wenig Ablösung, dann ist sie auch in der Regel leiser.
Ja.
Aber das möchte man auch sehr oft irgendwo quantifizieren, das Ganze. Wie laut oder wie leise ist das Ganze?
Ja.
Und da muss man natürlich auch über die Methoden heute reden, die es ermöglichen, aeroakustisch zu simulieren. Und wenn man natürlich die Aeroakustik betrachten möchte in Simulationen, dann muss man auf hochwertige Verfahren gehen. Das bedeutet auf instationäre, die sogenannten LES, also Large Eddy Simulations, muss man denn gehen, die sehr aufwendig sind. Und wenn man über Außenaerodynamik spricht oder Innenraum oder Innenraumströmung spricht, dann ist das heute leider noch nicht möglich, Gesamtfahrzeug LES zu simulieren in einer Zeit, die natürlich auch wirtschaftlich ist, um die Akustik zu bewerten. Und auch bei Pumpen. Eine Pumpe ist zwar viel kleiner als ein Fahrzeug, aber dort ist es auch noch nicht möglich. Deswegen setzen wir Verfahren ein, die jetzt nicht die Akustik direkt lösen. Man kennt zum Beispiel Curl und Proudman, das sind so Verfahren, die für stationäre Simulationen diese Methoden geeignet sind, um die akustischen Quellen zu identifizieren. Also man hat ein Strömungsfeld, aufgrund von Ablösung, aufgrund von Turbulenzen wird an dieser Stelle ein Wert ermittelt oder detektiert und mit einer großen Wahrscheinlichkeit ist diese Quelle halt eine Störquelle, also eine Quelle, die eine bestimmte, einen bestimmten Strahl abstrahlt und man kriegt auch die Angabe in Dezibel, aber es ist so, dass man diese Angabe nicht so einfach nehmen kann und sagen, das ist von mir aus 80 oder 85 Dezibel, sondern man vermutet, dass dort halt dadurch Lärm entsteht. Aber diese Angabe ist nicht zuverlässig. Aber man kann, für Optimierung geeignet.
Also man kann, die Relation ist schon einigermaßen passt dann. Also man sagt, okay, ist es. Ich habe jetzt 10 Dezibel besser und das ist dann auch, was sich in der Realität dann zeigt, oder? Also
genauso gehen wir vor, indem man diese vereinfachten Methoden nimmt und schaut bei einer Veränderung oder Optimierung, wie sich meine Lautstärke in Dezibel sich ändert. Bei diesen Methoden, die halt vereinfacht sind und kann sagen, jetzt habe ich irgendwann nach einer bestimmten Optimierungsschleife das Beste aus dem System rausgeholt, was ich rausholen kann. Ja. Und damit lebt man, dass man das optimiert hat, also möglichst leise gemacht hat und nachher in den Tests halt gemessen wird, wie viel wird denn tatsächlich abgestrahlt.
Ja. Okay.
Das sind die Vorgehensweisen, das sind die Methoden. Damit will ich nur sagen, dass tatsächlich eine aeroakustische LES-Simulation zu machen noch sehr aufwendig ist mit den Mitteln, die wir heute haben, also Rechenpower, die wir heute haben und es ist auch nicht wirtschaftlich.
Ja, also möglich ist schon, ne? Aber muss man ein bisschen gucken, dass es jemand auch bezahlt natürlich.
Richtig, zum Schluss muss das wirtschaftlich halt sein.
Aber wir haben noch ein anderes Beispiel und zwar unser singender Kamin.
Ja.
Ja, das war eigentlich auch ein ganz spannendes Projekt, fand ich.
Ja. Kamini, die singen, das ist schon.
Genau, da hat man irgendwie so einen Kamin gehabt, ich weiß gar nicht, irgendeinen Abgaskamin, eine Turbine war da irgendwie dran.
Genau.
Und mit so einem Knick, ja, und dann ist es eben nach oben raus. Und da hat man irgendwie, wenn die das angemacht haben, hat man da noch irgendwie so, ich glaube, um die 50 Hertz rum, hat der so getrönt. Und das haben wir irgendwie noch so 2 Kilometer Entfernung gehört, dass der so vor sich hin dröhnt, also richtig ist Brumm letztendlich. Und dann war auch die große Frage, das Ding stand natürlich schon, ne? Warum ist das so und was können wir dagegen tun?
Ja. Obwohl ein Schalldämpfer.
Schalldämpfer gab es natürlich. Ja.
Aber wo?
Der war oben, ja? Den haben sie oben eingebaut, den Schalldämpfer. Ich meine, gut, kann man erstmal drüber nachdenken, ne? Ist das gut, ist das schlecht? Ich meine, das Schalldämpfer am Ende zu machen, ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Aber, wir wissen jetzt zumindest mal, warum man Schalldämpfer im Kamin nicht oben einbaut, sondern unten, wie es auch in wahrscheinlich 95% der Fälle gemacht wird. Ja. Weil, was haben wir rausgefunden?
Ja, weil alleine sozusagen durch den Widerstand des Schalldämpfers kriegt man eine bessere gerichtete Strömung hin. Und natürlich ist die Masse auch unten und nicht oben. Und wenn etwas schwingt, dann hilft diese Masse oben auch nicht, natürlich auch nicht zu schwingen.
Das ist so Eigenschwingverhalten des Kamins ist auch besser, Massen nicht oben hin zu tun.
Richtig, richtig, aber tatsächlich diese Gleichrichtung der Strömung im Knickbereich, wenn man es unten angeordnet hätte, dann hätte man es besser vergleichmäßigen können. Dann hätte man auch diese Strömungs, sagen wir mal, hin und her pendeln, was wir dort gesehen haben, nicht mehr drin gehabt. Und dann hätte man auch sozusagen die Akustik deutlich verbessern können an dieser Stelle.
Da kam die Ströme so aus der Turbine raus, dann hat er schon so einen Trall gehabt und dann ist die quasi so um diesen 90-Grad-Bogen und dann ist sie immer so links und rechts im Kamin angeschlagen. Ja. So ein bisschen Ping-Pong gespielt, die Strömung. Und die Strömung hat dann eben durch dieses, also genau in diesen Ping-Pong quasi, die Eigenfrequenz des Kamins angeregt. Also das war eigentlich ganz, ganz witzig irgendwie. Also ja,
dass es sinkt, ist schon
sehen.
Witzig.
Also es war interessant zu sehen, dass sowas passieren kann. Es sind halt ein paar unglückliche Sachen zusammengekommen irgendwo, ne? Dass man eben wirklich mit der Strömung, mit diesen nicht gerichteten Strömungen letztendlich, dann eben die Eigenfrequenz des Kamins angeregt hat. Ja, und klar, Eigenfrequenzen anregen ist immer eine ganz schlechte Idee. Da kann man eigentlich fast tun, was man möchte. Das wird man immer irgendwie sehen, hören, spüren. Das sollte man einfach meinen. Ja, und hier in dem Fall hat es halt genau die Eigenfrequenz getroffen. Und genau, und klar, der Schalldämpfer oben, der hat eigentlich nicht viel gemacht, weil es eigentlich gar keine, sag mal, es war schon eine strömungsinduzierte Schwingung letztendlich, aber eigentlich nichts Aeroakustisches in dem Sinne.
Das ist richtig. Ja, also das ist wie in vielen Fällen, zum Beispiel haben wir es ja auch bei Sensoren ja sehr oft gesehen, dass dort die Strömung halt nicht die die akustische Quelle ist, sondern nur die die Anregung sozusagen der Struktur und dann sozusagen nicht aus der Aeroakustik die Geräusche kommen, sondern aus dem Körperschall heraus.
Genau, also bei so Kanälen, wenn irgendwelche Leitbleche drin sind und die Leitbleche durch die Strömung angeregt wird, dann vibriert das auch und dann ist es wie wenn man so eine Gitarre hat, ja, so einen riesen Schallkörper und da irgendwo macht man so ein kleines Plättchen, was da hin und her vibriert.
Und irgendwann macht es Bang.
Genau, irgendwann fällt es ab und die, was auch immer dann. Genau. Was haben wir noch so für schöne Beispiele?
Also Beispiele haben wir viele. Jetzt haben wir auch so ein bisschen über die Vorteile, Nachteile, beziehungsweise was ist möglich, was ist nicht möglich. Aber eigentlich überall, wo was strömt, gibt es Quellen, die halt Akustik.
Ja, der Schadi, der sieht immer nur das Strömen hier. Ja. die ganze Welt ist eine Strömung.
Ja, die Welt ist tatsächlich eine Strömung, die wir nicht immer sehen. Ja, das ist aber die ist da. Auch gerade, wo wir miteinander reden, transportiere ich dadurch irgendetwas zu dir, eine Welle.
Ja. Da strömt was zu dir. Ich sehe alles in Schwingungen.
In Schwingungen.
So, du in Strömungen.
Ja, aber damit können wir uns ergänzen. Ich ströme und du schwingst.
Ja, ist doch schön. Sehr, sehr harmonisch.
Klingt sehr harmonisch.
Man kann auch beides harmonisch machen. Sowohl die Strömung als auch die Schwingung.
Ich dachte, du bist die harmonische Schwingung mit der
harmonischen Strömung.
Ich überleg's mir.
Okay, genau. Was ich mal letztens gemacht habe, einfach unseren Vertriebsraum hier mal angeschaut, weil der hat nämlich eine fürchterliche Raumakustik. Also das halt richtig, das ist wie so ein Hallraum eigentlich. Und dann habe ich, dann hattest du den, glaube ich, mal aufgenommen, ne? Also hier irgendwie mit einem LiDAR-Scanner irgendwie.
Ich habe mit dem LiDAR-Scanner mit dem Handy unseren Raum gescannt.
Genau.
Und habe da draußen ein 3D-Modell erstellt und habe damals die Klimatisierung des Raumes untersucht.
Da kommt das her. Genau. Und das Modell hatte ich dann genommen und habe da mal so eine Raumakustik drüber gezogen, mal so einen Menschen reingestellt und einfach den mal reden lassen und einfach mal geschaut, wie reflektieren Wellen, wie kommt das an verschiedenen Orten eben dort im Raum an. Ja, und vor allem dann auch, wie kann man das verbessern? Ja, und ja, natürlich in den meisten Räumen haben wir solche Schalldämmplatten an den Decken.
So
ja, auch hier in der, hier haben wir es an der Wand, genau. Ja, so auch solche Platten, die dann eben den Schall ein bisschen dämpfen und eben nicht reflektieren, absorbieren quasi. Und das gleiche habe ich mal virtuell einfach in unserem Vertriebsraum gemacht. Und dann sieht man schon, dass man die Lautstärke sehr, sehr stark reduzieren kann. Ja, also dass man dann wirklich 10, 20 Dezibel runterkommt.
Okay, das
wenn man
ist
alleine die Decke macht, ja. Wände habe ich dann nochmal dazu genommen, ja. Also das sieht man schon. Kann man schon auch virtuell eben Maßnahmen prüfen, ja, was ist sinnvoll, was ist nicht sinnvoll. Da können wir sagen, okay, Decke kostet so und so viel, Wände kosten so und so viel, dann können wir uns halt aussuchen, ja, was macht Sinn, was macht keinen Sinn. Eben auch wirtschaftlich, ohne dass wir es halt hinbauen. Ne? Ich meine, solche Platten hier, die sind nicht gerade günstig. Deckenumbau ist noch weniger günstig, unabhängig davon, dass man den Raum dann halt wieder in der Woche nicht nutzen kann. Ja. Und so kann man das eben mal virtuell durchspielen, einfach mal schauen, was hat welchen Effekt und kann das auch wirtschaftlich dann im Nachgang bewerten, was möchte man machen und eben so auch im Vorfeld schon mal zu einer Lösung kommen, die man dann eben zielgerichtet umsetzen kann.
Ja, das ist durch die Simulation ist es natürlich sehr praktisch, dass man nicht paar Mal umbauen muss, bevor man
ja, das bevor ist man bei Akustik ja häufig hat. So, ne? So dieses Trial and Error.
Ja.
Ich baue es halt mal um. Nö, hat nichts gebracht, mache ich noch was und noch irgendwas und irgendwie läuft man dann in die komplett falsche Richtung und kommt nicht mehr raus. Vor allem ist es halt auch ein chaotisches System, weil ich halt auch unterschiedliche Frequenzen habe. Ne? Ich kann sein, ich mache die eine Frequenz, der Schalldruckpegel niedriger, dafür geht es in der anderen Frequenz hoch. Ja? Also das ist wirklich ein bisschen chaotisch manchmal.
Ja, und stell dir vor, wir müssen 2 Wochen umbauen drüben, dann habe ich die gesamte Vertriebsabteilung bei mir in der Abteilung.
Ja, dann kommen die zu dir. Und dann schnattern die den ganzen Tag.
Okay, dann lieber Simulationen durchführen und gezielt optimieren.
Genau. Okay, gut, sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, genug geredet für heute, oder?
Ja, würde ich auch sagen. Ja. Eine kleine Zusammenfassung. Mhm. Es ist vieles möglich mit mehr oder weniger Aufwand.
Ja.
Strömungsseitig, auch strukturseitig kann man das sehr gut abbilden.
Mhm. Genau, und was man eben aus so einer Akustiksimulation rauskriegt, man kriegt schon globale Größen raus, ja. Und das ist zum Beispiel der Schalldruckpegel, ja, den man da so rauskriegt. Der ist nicht immer genau, wie wir schon gelernt haben heute. Ja. Das ist eher manchmal eine Richtgröße zur Optimierung perfekt. Mhm. Absolutwerte, manchmal ein bisschen Vorsicht zu genießen, muss ich sich halt auch vorstellen. 3 Dezibel ist halt schon ganz schön viel, ja, Abweichung. Ja. Genau. Und mit so einer Simulation können wir eben Schallentstehung zum Beispiel bewerten oder visualisieren. Ja, wir können auch die Ausbreitung visualisieren, wir können auch die Schallabstrahlung visualisieren, ja, und natürlich mit den ganzen Informationen das Ganze auch optimieren.
Ja.
Ja.
Das ist die Stärke der Simulation.
Genau. Mhm. Aber es gibt natürlich auch coole neue Themen, die man dort bespielen kann, wo es vielleicht noch nicht ganz so wirtschaftlich ist. Deswegen freuen wir uns über jeden, der eine Akustiksimulation machen möchte und dafür Geld ausgeben möchte. Damit wir da auch weiterkommen.
Ja? Ja, und wie immer, Anregungen, Kommentare sehr gerne und auch Vorschläge für weitere Themen, die euch interessieren da draußen, und den Mike auch bewerten, bitte.
Ja, und den Schade auch. Der Schade kriegt heute 5 Punkte, das hat er gut gemacht, finde ich.
Vielen Dank, Mike.
Okay, dann vielen Dank.
Und ciao.
Für diesen Podcast. Und bis dahin. Macht's gut. Ciao.
Schön, dass du bei unserem Podcast Simulation Engineers dabei warst. Mehr Infos zum Thema hörst du natürlich in unseren nächsten Folgen oder findest du auf unserer Website unter merkle-cae.de. Kontaktieren kannst du uns natürlich auch jederzeit gerne, am besten direkt über unsere Website oder via LinkedIn. Bis zum nächsten Mal.